Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Und die Gefahr bei der Diagnose liegt auf der therapeutischen oder auf der fachlichen Ebene manchmal dabei, dass wir zu schnell die Kinder in eine bestimmte Schublade stecken, was sie brauchen. Nein, es bleibt ein Individuum. Es bleibt Felix, es bleibt Max oder Marie. Und es geht wichtig darin, auch immer dieses Kind zu erkennen, was etwas Besonderes hat. Und da muss man sich intensiv mit beschäftigen, was sein Verhalten auch möglicherweise für Hintergründe hat. Aber es geht vor allen Dingen darum, wie komme ich zu dir in Beziehung?
Autistische Kinder in Krippe, Kita und Tagespflege begleiten. Das ist der Titel der neuen Podcast-Folge, zu der ich Sie recht herzlich begrüßen möchte. In den vergangenen Jahren gibt es eine deutliche Zunahme an Kindern, bei denen die Diagnose Autismus festgestellt wird. Häufig erhalten Kinder die Diagnose hingegen erst im Grundschulalter. Dabei ist es möglich, bereits frühzeitig Hinweise zu erkennen und ernst zu nehmen, um Kinder in ihrer Entwicklung bestmöglich begleiten zu können. In dieser Podcast-Folge möchten wir uns genau darüber unterhalten. Was ist unter Autismus zu verstehen? Welche Hinweise können erste Anzeichen für eine Früherkennung sein? Und wie können Kinder durch Fachkräfte gestärkt werden? Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Klaus Kokemor zu einem Gespräch eingeladen. Klaus Kokemor ist Diplom- und Sozialpädagoge, Supervisor, Therapeut und Koordinator für das Thema Inklusion in der Stadt Hannover. Seit fast 40 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema des Autismus und veröffentlichte unter anderem das Buch Entwicklungsbegleitung autistischer Kinder in Krippe und Kita. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich glaube, wir steigen direkt ein und ich komme zu dem Punkt zurück, dass du ja schreibst, dass in den letzten Jahren eine Zunahme von Kindern mit der Diagnose aus dem Spektrum Autismus zu verzeichnen ist. Woran könnte das liegen?
Ja, also ich glaube, dass es in der Gesellschaft insgesamt eine viel höhere Aufmerksamkeit für das Thema einmal gibt und auch pädagogische Fachkräfte schauen und auch Eltern schauen genauer hin und gehen dann auch zur Diagnostik. Und dadurch haben wir mehr Kinder mit der festgestellten Diagnose Autismus. Aber leider, wie ich auch schon in meinem Buch kritisiere, und das hast du ja gerade auch schon angesprochen, zu einem Zeitpunkt, der nach meiner Auffassung einfach zu spät liegt. Also das Durchschnittsalter der Diagnosen in Deutschland liegt bei 8 Jahren. Und ich finde, das ist eindeutig zu spät. Und es ist natürlich auch fatal, dass wir immer mehr Kinder mit dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörung Autismus haben. Das ist eine hohe Belastung für die Familie, für Kindertagesstätten, aber auch für das Kind als solches. Dazu vielleicht einmal nur ein Zitat von Daniel Tammet, der sagt, ich schien irgendwie nirgendwo hineinzupassen, als ob ich in eine falsche Welt hineingeboren wäre. Das Gefühl, nie ganz dazugehörig und geborgen, sondern immer getrennt und abgeschnitten zu sein, lastete schwer auf mir. Und das kann ich auch täglich beobachten in Kindertagesstätten, dass Kinder sehr auf sich selber bezogen sind und dass ihnen der Bezug sozusagen zum sozialen Umfeld und zu ihren nächsten Mitmenschen, dass ihnen das fehlt und dass sie da auch drunter leiden.
Daher so wichtig, es früh zu erkennen und die Kinder bestmöglich zu begleiten. Ja, genau darum geht es jetzt auch noch in den nächsten Minuten. Aber ich mag noch mal eine Kurve zurückgehen zu deinem Buch, was gerade erst vor kurzem erschienen ist, Entwicklungsbegleitung autistischer Kinder in Krippe und Kita. Was ist das Anliegen deines neuen Buches?
Ja, im Prinzip einen Paradigmenwechsel vorzunehmen, also nochmal sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Also Autismus ist die von Geburt an, jedenfalls in den meisten Fällen, die von Geburt an bestehende Schwierigkeit, sich mit der personellen und dinglichen Umwelt in eine Wechselbeziehung zu setzen. Das sagt schon Leo Kanner und ich denke, diese Diagnose ist auch weltweit wissenschaftlich anerkannt. Und auch vor diesem Hintergrund ist es wirklich fragwürdig, dass wir das Durchschnittsalter für Diagnosen bei 8 Jahren liegt. Und das Anliegen meines Buches ist, da eine andere Herangehensweise vorzuschlagen und eben ganz früh schon hinzuschauen und zu erkennen, Woran sehe ich, dass diese Kinder möglicherweise sich in Richtung Autismus entwickeln können? Und da gibt es Anzeichen. Und schon sehr früh diesen Kindern zu helfen, gar nicht so tief in diese Selbstbezogenheit einzusteigen, weil die vielen Symptome, auch die besonderen Aktivitäten und Interessen sind alles so ein Produkt auch dieser, ja, dieser Fixierung auf diese Selbstbezogenheit. Und diese Fixierung, die autistische Kinder haben, die, glaube ich, haben wir auch ein Stück, in dem wir zu sehr fixiert sind, nach Symptomen zu gucken. Symptome, die sich natürlich erst mit 3, 4, 5 Jahren herausbilden. Aber ich finde es absurd an der Stelle und würde eher diese andere Herangehensweise wählen, zu sagen, wir schauen früher hin und nehmen schon kleine Anzeichen, zu denen ich gleich noch was sagen werde, um den Kindern und ihren Familien ganz früh zur Seite zu stehen und ihnen Handlungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie gut in Kontakt kommen.
Und wenn wir jetzt mal einen Blick in die Wissenschaft werfen, was weiß die Wissenschaft zu den Ursachen und den Hintergründen für die Entwicklung von Autismus und dessen Symptome? Also was ist darüber bekannt?
Ja, Wissenschaft forscht eben schon seit 40, 50 oder vielleicht sogar noch länger Jahren nach den Ursachen, und besonders durch die bildgebenden Verfahren hat man eben festgestellt, dass auch im Gehirn, im zentralen Nervensystem bestimmte Sachen anders sind bei autistischen Kindern. Aber der Londoner Autismusforscher Peter Hobson sagt, es gibt aber keinen Bereich im Gehirn, der festgestellt wurde, der für diese 3 Kardinalsymptome gleichzeitig verantwortlich sein kann. Also diese 3 Kardinalsymptome, das ist einmal die Selbstbezogenheit, zweitens die Schwierigkeit in Kommunikation und Sprache und drittens die besonderen Interessen und Aktivitäten. Es gibt keinen Bereich im Gehirn, der gleichzeitig für diese 3 Sachen zuständig sind, und daraus schlussfolgert er, dass er sagt, wir müssen anders an die Sache herangehen und uns klar machen, dass einer der stärksten Einflüsse auf die kindliche Entwicklung das ist, was zwischen den Menschen geschieht. Und das ist auch meine Beobachtung, wenn wir dieses wieder aktivieren, die Interaktion, die frühe Interaktion mit den Kindern, dann entwickeln manche Kinder gar keine Symptome oder die Symptome sind viel schwächer ausgeprägt und sie finden viel schneller einen Zugang zu den ganzen kulturellen Vereinbarungen, die wir getroffen haben. Was ist ein Morgenkreis? Was ist ein Frühstück? Warum feiern wir Geburtstag? Und. Diese Dinge, die diesen Kindern sehr fremd sind. Und eine dritte Beobachtung, die ich auch machen konnte und die Peter Hobson auch gemacht hat, sind die Kinder in Rumänien. Ich bin 1989 in einem Kinderheim in Rumänien gewesen, wo ganz viele Kinder autistische Symptome entwickelt hatten. Das waren aber keine autistischen Kinder von Geburt an, sondern sie haben eine starke Deprivation erlebt. Und aus dieser Deprivation heraus haben sie die Symptome entwickelt. Als diese Kinder dann nach England in Pflegefamilien gegangen sind, konnten sie die Symptome ablegen. Das darf jetzt aber nicht falsch verstanden werden. Nicht die Eltern sind sozusagen diejenigen, die dafür sorgen, dass sich die Symptome entwickeln, weil sie nicht zu ihren Kindern in Beziehung gehen, sondern das Kind ist von sich aus nicht in der Lage, in Wechselbeziehung zu gehen. Das ist eben anders als bei den Kindern in Rumänien.
Okay, also man hat, ja, das ist spannend, nochmal das aufzuschlüsseln, und auch, ich glaube, darüber kommen wir jetzt auch gleich nochmal bei den Frühzeichen nochmal ins Gespräch, aber ich persönlich habe so ein Bild auch in mir, wenn ich mir ein autistisches Kind vorstelle, und deswegen so wichtig zu schauen, welche Bereiche sind denn überhaupt da und welche Zeichen zeigt jedes einzelne Kind, woher kommt es. Okay, aber darüber sprechen wir, denke ich, gleich nochmal, dann wird das Bild noch ein bisschen komplexer. Vorab würde mich aber nochmal interessieren, wann sprechen wir denn von dem Spektrum-Autismus, weil wir hören Autismus, Spektrum-Autismus, und dann gibt es ja auch noch das Asperger-Syndrom. Was ist da der Unterschied? Wann benutze ich welche Bezeichnung?
Ja, wir haben immer die Begriffe gehabt, frühkindlicher Autismus oder Kanner-Autismus und Asperger-Autismus. Der Kanner-Autismus kommt eben von dem Leo Kanner, der 11 Kinder beschrieben hat, die alle sehr stark in sich zurückgezogen waren, die nicht über Sprache verfügt haben und die sehr stark auch körperliche Symptome gezeigt haben. Hans Asperger hat zu der gleichen Zeit gelebt, sind beides Österreicher, und der hat andere Kinder beschrieben, Kinder, die auch in sich zurückgezogen waren, aber sich ausgezeichnet haben, einmal durch eine normale Sprache oder relativ normale Sprache und, wie er sagt, auch durch besondere Interessen und Aktivitäten, aber eher auf einer intellektuellen Ebene. Bei Kindern mit frühkindlichem Autismus hatten wir diese besonderen Aktivitäten und Interessen eher auf einer körperlichen Ebene oder stereotype Handlungen. So, und das ist ein Spektrum, das ganz weit auseinander geht. Kinder mit frühkindlichem Autismus, Die haben wir häufiger, früher zumindest, an Förderschulen gefunden, und Kinder mit Asperger-Syndrom, die haben es durchaus auch geschafft, in Regelschulen zu sein. Aber das hatte gar nicht unbedingt mit ihrer Intelligenz zu tun, weil auch Kinder mit Frühkindautismus, nach meiner Erfahrung, haben eine recht normale Intelligenz. Aber wenn ich nicht über Sprache verfüge und nicht adäquat handeln kann, ist es an normalen Schulen bis dato ganz schwierig ist. Durch Inklusion löst sich das ein bisschen auf. Aber heute sprechen wir vom Spektrum. Das heißt, wir nehmen alle Kinder, die in diesem Bereich gehören, zusammen in dieses Autismus-Spektrum. Und dafür gehört für mich vordergründig eben diese Tendenz der Selbstbezogenheit, die Schwierigkeit, sich mit anderen in Wechselbeziehung zu setzen, besonders zu Kindern, und schon auch ja, spezifische Interessen, die sonst andere nicht so in der Komplexität und in der Intensität ausführen. Das ist für mich so das Klassische. Und ich schaue in der Kita immer danach, wie ist das Kind eigentlich im Kontakt zu seiner sozialen Umwelt? Und wenn es das nicht ist, dann heißt es für mich noch nicht, dass es ein autistisches Kind ist, aber das heißt, es ist ein Kind, was ich einladen muss, mehr in die Kommunikation mit der Umwelt zu gehen.
Du hast ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das frühzeitig zu erkennen. Was können denn erste Hinweise der ganz frühen Erkennung sein, also der Früherkennung, die Familien und auch Fachkräfte wirklich ja hellhörig werden lassen sollten? Und was wäre aus deinem Blick so ein wünschenswerter Weg von den Hinweisen zur Diagnose?
Ja, also die meisten Eltern, mit denen ich Kontakt hatte, und das sind sehr, 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 sehr viele in 40 Jahren, beschreiben, dass sie das schon in der Regel sehr früh erkannt haben. Es gibt dann ja nicht nur dieses autistische Kind, sondern es gibt eben Geschwisterkinder. Und der Unterschied war, dass das Kind nicht auf den Arm genommen werden wollte, dass das Kind nicht dem Blick von Mama und Papa gefolgt ist, dass das Kind nicht da gesagt hat, um Mama und Papa in das eigene Erleben mitzunehmen. Das sind Dinge, die Eltern natürlich auffallen. Und dann gehen sie zu Kinderärzten und in der Regel werden sie erstmal auch ein Stück beruhigt. Beruhigen ist eigentlich auch nichts Schlechtes, aber wenn es dazu führt, dass dann eine Diagnose erst sehr spät gestellt wird, ist das ungünstig. Mein Vorschlag wäre eben, dieses sehr ernst zu nehmen und schon bei den U-Untersuchungen darauf zu achten, folgt das Kind dem Blick von Mama und Papa, setzt das Kind das Klassische ein, dieses da, nimmt das Kind also, wenn es auf Gegenstände zeigt, Mama und Papa mit in sein Erleben, hält das Kind Blickkontakt, also hat es den triangulären Blick, also es führt eine bestimmte Handlung aus und schaut es dabei seine Eltern oder meinetwegen den diagnostizierenden Arzt oder Ärztin an, um zu sagen, hallo, guck mal, was ich hier habe. Wenn das ein Kind nicht tut, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass dieses Kind ein autistisches Kind werden wird, aber das heißt, dieses Kind hat auf der Ebene von Kommunikation und Interaktion aus welchen Gründen noch immer nicht die Kompetenz, die es braucht. Und da brauchen die Eltern ganz explizit Hinweise, wie kann ich dieses Kind wieder in die Interaktion und Kommunikation so einladen, dass es Spaß daran entwickelt. Und wir könnten vielleicht bei diesen Kindern von so einer Art, das sagt der Jochen Buss, das ist ein Autismusforscher aus dem Ruhrgebiet, der sagt, wir können von Autismus-Risikokindern sprechen. Ich finde den Begriff eigentlich ganz gut. Und meine Behauptung ist, wir können es ums erste bis zweite Lebensjahr sehr gut erkennen. Und wenn wir dann anfangen, haben wir viel, 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 viel weniger Kinder, die letzten Endes aus der Kindertagesstätte rausgehen mit diesen vielen autistischen Symptomen, sondern ich würde sagen, es sind 30, 40, vielleicht sogar 50% weniger dieser Kinder.
Ja, das sind persönlich, finde ich, aus meiner pädagogischen Praxis berichten da wirklich so Aha-Momente, da ich wirklich auch in den vielen Jahren immer versucht habe, dem Kind wirklich so die Individualität zu lassen, so würde ich es fast nennen. Und du schreibst ja auch in deinem Buch so davon, dem Kind einen Namen zu geben. Also auch diese Sorge, die ich persönlich total teile, dass wir durch Diagnosen eben zu schnell dazu neigen könnten, Individualität des Kindes, die Persönlichkeit des Kindes nicht mehr so zu sehen und unter Umständen versuchen eben dann aufgrund von Beobachtungen, aufgrund vielleicht auch, dann liest man nach, schaut, okay, das könnten Hinweise sein, ne? Zu schnell mit Methoden und Hilfeplänen, ich mache es mal so in Anführungsstrichen, zu korrigieren. Wie siehst du das?
Ja, also erstmal ist natürlich dann Eltern, wenn sie das Wort Autismus hören, ich hatte heute gerade ein Gespräch mit einer Familie, die hatten vom Arzt gehört, diesen Verdachtsmoment, und das macht Angst, weil mit dem Begriff Autismus immer auch schnell verbunden ist, ich habe ein Kind mit einer lebenslangen Behinderung, und ich sage aber, das das habe ich heute den Eltern nicht gesagt, aber ich sage jetzt hier, es muss nicht sein. Sondern wenn wir ganz früh, dieser Junge ist 3, wenn wir jetzt anfangen und ihn einladen, dann gibt es die Veränderung. Das ist der eine Punkt. Also, aber die Sorge der Eltern kann ich erstmal verstehen vor dieser Diagnose. Und ich sage manchmal auch nicht diese Diagnose, sondern ich sage, ihr Kind hat im Moment noch nicht die Möglichkeit hinreichend, sich in der Interaktion rückzuversichern. Deswegen sucht es nach anderen Rückversicherungsmöglichkeiten, die aber letzten Endes nicht so günstig sind wie in der Beziehung. Und der zweite Punkt, warum auch es durchaus viele kritische Stimmen gibt in Bezug auf Diagnostik, ist, dass mit dem Begriff Autismus auch in der Fachwelt schnell verbunden wird, wir haben ein autistisches Kind, das braucht Struktur und das braucht bestimmte Programme. Gerne auch arbeiten wir mit Verhaltenstherapie, was übrigens von Erwachsenenverbänden, die es gibt, Betroffene abgelehnt wird, die sagen, wir lassen uns nicht irgendwie, es geht nicht darum, uns gesellschaftsfähig zu machen, sondern es geht darum, wir möchten dazugehören, aber wir müssen den Kontakt auch wahrnehmen. Und die Gefahr bei der Diagnose liegt auf der therapeutischen oder auf der fachlichen Ebene manchmal dabei, dass wir zu schnell die Kinder in eine bestimmte Schublade stecken, was sie brauchen. Nein, es bleibt ein Individuum. Es bleibt Felix, es bleibt Max oder Marie. Und es geht wichtig darin, auch immer dieses Kind zu erkennen, was etwas Besonderes hat. Und da muss man sich intensiv mit beschäftigen, was sein Verhalten auch möglicherweise für Hintergründe hat. Aber es geht vor allen Dingen darum, wie komme ich zu dir in Beziehung?
Ja, und eingangs hast du ja auch schon das Zitat genutzt von dem autistischen Erwachsenen, ne? Das war
Daniel Tammet.
Mhm. Und der Blick dahin, der würde mich jetzt nochmal interessieren, auch zu deiner Erfahrung, weil wir stellen uns das vielleicht so vor, wir haben, was hier eingangs auch schon sagte, so ein, vielleicht so ein Bild von Kindern, die gegebenenfalls ein Autismus-Spektrum angehören oder haben. Wenn wir uns jetzt nochmal einfühlen in die Kinder, wie ist dein Eindruck, wie erleben diese Kinder die Welt?
Ja, da ich 15 Jahre Therapie mit denen gemacht habe, habe ich manchmal schon, wenn ich mit so einem Kind im Kindergarten bin, so wie heute, so ein Gefühl dafür. Und gleichzeitig würde ich mich auf mein Gefühl nicht alleine verlassen wollen. Und deswegen beschäftige ich mich ganz viel mit autobiografischen Texten und versuche dann zum Beispiel so ein bizarres Verhalten, wie sich die Ohren zu halten oder sich stundenlang im Kreis drehen, mir über diese autobiografischen Texte zu erschließen. Und habe ich mal einfach was hier mitgebracht, das heißt, das ist von Donna Williams, das ist eine Australierin, sehr bekannt, mehrere Bücher geschrieben, die sagt, ich hielt meine Ohren zu und versuchte einen Rhythmus zu finden, der mich beruhigte. Das Klopfen schaffte einen kontinuierlichen Rhythmus. Wir sind alle konfrontiert mit 3 Rhythmen im Mutterleib. Und wenn Kinder auf die Welt kommen, dann beruhigen wir sie über rhythmisches Wiegen. Und da das autistische Kind diese Pflegeleistung der Eltern nicht annehmen kann, sucht es seine eigenen Rhythmen, die es aber ein Stück entfernen. Oder Axel Braun sagt, die Steinplatten der Hofhausreihe begrüßten mich so geordnet, wie ich es schöner nicht kannte. Da haben wir wieder einen Rhythmus, aber diesmal einen visuellen Rhythmus. Und diese Verhaltensweisen sind aber ein Stück Entfremdung. Also wir entfremden uns teilweise von den Kindern dann, weil wir dieses Verhalten nicht verstehen und weil es so oft vorkommt und immer wieder vorkommt, innerlich irgendwann noch ablehnen. Und wir müssen es aber eigentlich umdrehen. Maria Arz, das ist die Begründerin der Bartomeu-Methode, sagt, wenn sie sowas sieht, ich weiß noch nicht was du hast, also ich will dir keine Diagnose geben, aber ich erkenne was, aber ich weiß, was du brauchst. Was du brauchst ist, ich muss mich mit dir zu dem, was du siehst, in Beziehung setzen. Sie beschreibt in einem Buch sehr schön, wie ein Junge fasziniert ist in der Familie, der sitzt hinterm Sofa und schaut auf seinen Lichtstrahl und sie sagt, oh, was für ein schöner Lichtstrahl. In dem Moment guckt der Junge sie an und der Vater sagt, das macht er sonst nie. Ja, wir laden das Kind auch nicht so in die Beziehung ein, wenn es mit seiner Stereotypie beschäftigt ist, mit dem immer Gleichen, weil wir eigentlich denken, Mann, wann hört das auf? Und das ist mein Vorgehen. Beispielsweise ein Junge, der sitzt vor mir, macht die ganze Zeit mit 2 Bauklötzen, spielt der Schiebetür. Die Tür geht auf, die Tür geht zu. Die Tür geht auf, die Tür geht zu. Es macht immer nur Klick, Klick, Klick. Und er bleibt allein. Und ich sage einfach nur auf. Und in dem Moment schaut er mich an, grinst und macht die Tür wieder zu. Und so ist es. Wir gehen in Resonanz. Wir gehen in Resonanz zu dem, was das Kind gerade aktuell erlebt. Und dann hat das Kind das Gefühl, jetzt tauchst du in meinem Bedeutungsraum auf. Du bist dabei aber nicht aufdringlich. Donna Williams sagt, Menschen haben sich immer aufgedrängt, wenn ich schon längst Beschäftigung gefunden habe. Das ist das Aufdrängen. Nein, wir sind nicht aufdringlich, sondern wir schließen an die Aktivität oder an die Handlung des Kindes und laden es so darüber ein in die Interaktion. Und wenn Eltern das dann sehen, wie ihr Kind dann strahlt, dann haben sie einen Anker gefunden, wo sie weitermachen können und dann kommen sie mit ihren Kindern auch peu à peu in Beziehung. Und ich nenne es dann für die Kinder die Entdeckung der Lust an der Begegnung mit dem anderen. Und dann ist die Tür offen.
Ja, ich lächelte, seitdem du gesagt hast, die Irritation, die es manchmal in uns Erwachsenen auslöst und wo wir dann vielleicht gar nicht mehr wissen, ja, was mache ich denn jetzt noch und wo finde ich denn jetzt vielleicht ja den Weg der Veränderung, der Stopptaste, aber genau da hinzuschauen, das finde ich gerade so ein wertvolles Bild und zu gucken, wie kann ich wieder in diesen kleinen Verbindungsmoment geraten oder gelangen, ohne eben aufdringlich zu sein, aber so, dass wir gemeinsam ja in eine Richtung schauen können und in Kontakt treten.
Ja. Also dieses Gemeinsame, also das nicht-autistische Kind folgt dem Blick seiner Eltern und sagt irgendwann da, um die Eltern einzuladen, auch dorthin zu schauen, weil die Eltern das erste Lebensjahr die ganze Zeit das Gleiche gemacht haben. Sie haben jede Bewegung, jede Mundbewegung vom Kind irgendwie kommentiert. Das machen Eltern von autistischen Kindern am Anfang auch, alle, weil sie wollen ihr Kind einladen. Aber da das Kind keine Reaktion zeigt, lassen sie irgendwann nach. Das ist ganz normal. Das ist keine Kritik an den Eltern. Diese Eltern brauchen aber wieder den Hinweis, nicht damit aufzuhören, sondern weiterzumachen oder neu einzusteigen.
Und diese Frustration, die sie unter Umständen oder die Traurigkeit auch, die sie empfinden, ne? Wenn man dann wieder sich vergleicht und seine Interaktion mit dem Kind und jemand anderem und dann jemand kommt und sagt, ich unterstütze dich, ich begleite dich dabei, wie das wieder gelingen kann. Ja, und das gibt mir jetzt auch gerade für die Praxis wieder so einen ganz wichtigen Impuls von früher hinzugucken, nochmal so auf die Früherkennung zu achten, damit eben wir ja diesen Anschluss nicht verlieren.
Ja.
Ja, in deinem ersten Buch sprichst du auch Zusammenhang mit Autismus von der Begegnung mit einer anderen Kultur. Kannst du kurz erläutern, was damit gemeint ist?
Ja, wir sind immer wieder irritiert von bestimmten Verhaltensweisen dieser Kinder oder auch Erwachsenen. Ein Freund von mir, der hat die Diagnose Autismus, der heißt Matthias. Und wenn Matthias beispielsweise von der Polizei angehalten wird und die fragen ihn, ob er was getrunken hat, sagt er ja, wir sollen viel trinken. Und er wundert sich jedes Mal darüber, dass er denn das Warndreieck auspacken muss und Verbandskasten und alles, weil er hat diese kulturelle Absprache, die wir unausgesprochen getroffen haben, dass zwischen den Zeilen das Alkohol heißt, die erreicht ihn nicht. Und Matthias sagt dazu, mir fehlt der Leim. Mir fehlt der Leim, der in eurer Welt irgendwie alles zusammenhält. Und der Leim ist das, was zwischen den Menschen geschieht, diese Interaktion, die verbindet eigentlich alles. Und das sagt auch schon Tomasello in seinem schönen Buch Die kulturelle Entwicklung des Denkens. Der sagt, wir werden zwar in eine bestimmte Kultur hineingeboren, aber die kulturelle Übereinstimmung, die entwickelt das Kind erst ungefähr mit 12 Monaten. Dann erkennt es erst, dass es Teil einer Kultur ist und lernt zu verstehen, warum Mama oder Papa auch ihre Bedürfnisse haben. Und da autistische Kinder in diese Interaktion nicht einsteigen, entwickeln sie sozusagen ein anderes Erleben in unserer Welt. Eine Betroffene sagt, ich bin überall eine Ausländerin, nicht zuletzt in Deutschland. So, sie fühlt sich überall nicht verstanden, weil sie einen anderen Blick eben auf die Welt hat. Und Donna Williams sagt, ich bin eine Kultur, die einen Ort sucht, an dem ich mich ereignen kann. Damit ist gemeint, sie sagt auch gleichzeitig, Autismus hier ist die Entfernung von einem Nein zum nächsten. Immer habe ich etwas getan, was nicht gut war. Nochmal, wir hören auf Kinder mit Bewunderung zu reagieren, die ein bestimmtes bizarres Verhalten zeigen, weil uns das Verhalten anstrengt. Das heißt, das Kind kriegt keine Bewunderung mehr, es kriegt aber einen Stopp oder ein Nein, wenn es irgendwas tut. Aber auch diese Kinder brauchen das Gefühl, gesehen und angenommen zu sein. Nicht, dass die Eltern das nicht wollen, das ist der größte Wunsch, den die Eltern haben. Aber wir kommen manchmal auf den Abweg. Und Kinder, die nicht sprechen, zum Beispiel autistische Kinder, die nicht sprechen, mit denen wird logischerweise weniger gesprochen. Und deswegen ist es so wichtig, mit den Kindern über das zu sprechen, was sie tun. Aber nicht nur mit der Stimme, sondern auch ein Stück mit dem Herzen, also auch mit ein bisschen Bewunderung. Ah, interessant, du drehst den Ball. Und schon ist es interessant, dass das Kind dann schaut. Wie oft habe ich das in der Kita, dass die Kolleginnen sagen, so haben wir den noch nicht erlebt. Ich sage, ja, ihr müsst etwas mehr mit Resonanz mit diesen Kindern sprechen. Dann tauchen sie aus ihrer Selbstbezogenheit auf und laden euch dann darüber hinaus ein in die Interaktion.
Ja, das ist total berührend und es gibt, öffnet mir jetzt auch nochmal ein viel, viel genaueres und einladenderes Bild eben zu den Menschen und eben diese Irritation zu verkleinern. Ja, vielen Dank dafür. Noch etwas, worüber ich beim Lesen deines Buches wirklich ja ganz wach geworden bin. Du beschreibst, dass Kinder, die die Symptome, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die Symptome zeigen, auch häufiger unter Verdauungsproblemen leiden. Und schreibst doch etwas zu dem Bezug einer Caseinunverträglichkeit, also Bezug zwischen Autismus und der Unverträglichkeit. Könntest du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, es gibt ja schon sehr, sehr lange die Beobachtung, dass es Kinder gibt, die nicht von Geburt an Autismus zeigen, sondern irgendwann sozusagen, dass Eltern in diesen Autismus abgleiten. So, und diese Eltern heute, geht das ja, zeigen mir teilweise Handyvideos von ihrem Kind im ersten Lebensjahr und ich muss aufgrund der Videos sagen, ein ganz normales interaktives Verhalten, ein normales Kind. So, und dann stellt sich die Frage, was ist passiert? Und wenn ich nachfrage, dann wird, so wie heute Morgen in meinem ersten Gespräch, was ich hatte, deutlich, dass bei beiden Kindern, der Junge ist 10, das Mädchen ist 5, beide keine autistischen Kinder, aber Kinder, die Probleme haben, auch im Sozialen ein bisschen, dass bei beiden Kindern Verdauungsprobleme vorliegen. So, und wenn Verdauungsprobleme vorliegen, frage ich weiter. Wie ernährt sich das Kind? Dann höre ich sehr häufig, ja, Milch ist ganz wichtig, kriegt abends zum Einschlafen häufig noch so eine Beruhigungsflasche mit Haferschleim drin und Milch. Oder auch eben, das Kind isst viel Toast und Brot und diese Geschichten. Und dann läuten bei mir alle Glocken auf, weil es gibt schon auch eine große Anzahl von Kindern, die eine Unverträglichkeit haben, eben auf Milcheiweiß, Casein oder auch auf Gluten. Und bei dem Milcheiweiß ist es relativ simpel, da können wir ohne Probleme den Eltern auch raten, Mensch, verzichten Sie doch mal für 3 Monate auf Milchprodukte, also auf Milchprodukte, es geht um Milcheiweiß. Und wir beobachten und es ist phänomenal. Bei manchen Kindern ist nach einer Woche schon ein sehr, sehr deutliches Verhaltensveränderung zu beobachten, bis hin, dass die Kinder auch Verdauung haben, was vorher nicht automatisch war. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit zu gucken, gibt es auch eine Unverträglichkeit in Bezug auf Gluten. Das sollte man aber dann über eine Blutuntersuchung machen lassen, weil wenn man jetzt einfach Gluten weglässt, dann kann man hinterher bestimmte Krankheiten wie beispielsweise Zöliakie nicht mehr nachweisen. Dieses, was ich jetzt beschreibe, wird von Schulmedizin weiter relativ kritisch betrachtet, zumindest in Deutschland. Es gibt 1, 2 Ärzte in Deutschland, die da so für offen sind, also die das richtig auch angehen. Offen sind wahrscheinlich noch viel mehr, aber ich kenne sie nicht alle. Aber man hat schon in Amerika und auch in Norwegen in 20, 30 Jahren diese Beobachtung gemacht. Und es gibt auch eine Studie aus Dänemark. Und in dieser Studie wurden 72 autistische Kinder von 4 bis 10 Jahren getestet und nach dem Zuweisprinzip einer gluten- und caseinfreien Gruppe und einer Kontrollgruppe ohne Ernährungsumstellung zugeordnet. Bei den autistischen Kindern, die auf Milch und Weizenprodukte verzichtet, ergab sich im Gegensatz zur Kontrollgruppe eine deutliche Verbesserung des klinischen Bildes. Sie konnten besser kommunizieren, waren aufmerksamer und weniger aggressiv. Und das, was da jetzt als letztes genannt wurde, aufmerksamer und weniger aggressiv, das beobachte ich gerade bei 10 Kindern, die ich in der Beratung habe, wo wir eben nur auf Milchprodukte verzichtet haben und nur zum Teil auf Weizenprodukte, weil die Untersuchungen noch nicht, Ergebnisse noch nicht da sind. Aber 2 Kinder, wo die Eltern beschreiben, der schreit eigentlich fast nur, der schläft schlecht. Und seitdem wir das aber weglassen, geht es dem Kind gut. Es schläft gut, es schreit nicht mehr und es geht besser in Kommunikation. Und das ist ein Aspekt, der auch nach meiner Beobachtung dazu beiträgt, dass wir auch mehr Kinder haben. Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, nicht deswegen haben wir mehr Kinder, aber es ist ein Aspekt mit, weil ich glaube, es gibt, ich würde mal sagen, 5% Kinder, die davon betroffen sind. Nicht unbedingt immer in Richtung Autismus, sondern auch in Richtung Hochsensibilität oder in Richtung Hyperaktivität. Und manche Kinder, das kennen wir ja, haben beispielsweise das auf der Haut, haben eine Neurodermitis. Und dann wird auch gesagt, lass das doch eben einfach mal weg. Also das ist ein Aspekt, wo es wichtig ist, da nochmal genauer hinzugucken. Und auch wir als Gesellschaft mussten da letzten Endes Forschung betreiben, Studien machen, weil wenn man das hochrechnet, dann haben wir da ein Riesenproblem, solange wie wir diesen Kindern einfach weiter diese Stoffe geben.
Vielen Dank. Wow. Ja, danke für die Einladung und Ausführung, da nochmal hinzuhören, darauf zu achten. Und abschließend, am Ende unseres Gespräches, möchte ich nochmal auf die Fachkräfte zu sprechen kommen. Ne? Wir hatten vorhin ja schon gesagt, dass es manchmal schon so ein sehr großes und machtvolles Wort sein kann, Autismus oder auch Autismus-Spektrum, wie auch immer. Jemand ist eventuell autistisch, wie auch immer wir es benennen möchten. Jetzt stellen wir uns vor, dass Fachkräfte diesen Podcast hören und vielleicht ein Kind im Blick haben und denken, oh ja, da dämmert mir was, da würde ich gerne mal genauer hingucken. Ich weiß aber immer noch nicht so richtig wie. Also ich habe so ein Gefühl, ich würde es auch gerne ansprechen, aber ich weiß nicht wie. Um die Eltern nicht zu verschrecken, um ihnen keine Angst zu machen und eben sensibel vorzugehen. Was wäre von dir aus so ein Weg, was du den Fachkräften gerne an die Hand geben würdest, wie sie vorgehen könnten, wenn sie das Gefühl haben, ein Kind könnte autistisch sein?
Also in Bezug auf die Eltern lasse ich viele Eltern erstmal, weil das ist den Eltern meistens klar, dass ihr Kind in irgendeiner Form anders ist. Das erkennen die meisten, dass wir dann die Eltern erstmal dazu animieren, so einen Antrag auf Eingliederungshilfe zu stellen in Bezug auf Frühförderung, damit man nochmal eine zusätzliche Fachkraft mit im Boot hat, die auch nochmal genau gucken kann, was ist denn da eigentlich. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, erstmal nur bei dem zu bleiben, was das Kind zeigt. Also gar nicht mal gleich zu so einer Diagnose oder zu kommen, sondern das, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ich weiß noch nicht genau, was du hast, aber ich weiß, was du brauchst. So, und mit den Eltern so zu arbeiten, dass die Eltern merken, sie kriegen jetzt wieder einen Einfluss auf ihr Kind. Und die andere Ebene ist, auch Eltern darüber zu informieren, was ist möglicherweise für ihr Kind eine Überforderung. Also beispielsweise, die Eltern wollen unbedingt, dass das Kind am Morgenkreis teilnimmt, wo alle Kinder teilnehmen. Man muss aber sagen, nein, wir haben den Eindruck, das ist für Max gerade zu viel. Oder wir hatten einen Jungen, der immer mit dem Rücken zur Gruppe saß im Morgenkreis, weil sehr deutlich war, sobald er sich umdrehen sollte, fing er an zu schreien oder machte sich am gleichen im ganzen Körper steif. Für die Fachkräfte, ich habe denen die Rückmeldung gegeben, euer Verhalten finde ich sehr angemessen. Ihr macht dadurch, dass ihr das zulasst, dass der Junge mit dem Rücken zur Gruppe sitzt, helft ihr ihm, keinen Stress zu haben und keine Angst zu haben. Weil immer auf der Ebene von Stress und Angst können wir erstmal nichts lernen und können diese Veranstaltung Morgenkreis auch gar nicht in uns aufnehmen. Aber der zweite Punkt ist, wir können dem Kind natürlich nicht nur seiner Selbstbezogenheit überlassen, sondern wir müssen jetzt gucken, wie finden wir Momente, wo wir mit dir sozusagen in die Interaktion einsteigen. Und in der Regel fangen wir in der Kindertagesstätte an und machen das auch anhand von Videos fest und versuchen dann, diesen Transfer zu leisten in die Familie rein und zeigen, ihr guckt mal, wenn wir mit unseren Emotionen, mit unserer Stimme uns auf die Handlung der Kinder stärker beziehen, dann kommt von dem Kind plötzlich auch ein Lächeln oder eine Kommunikation und dann öffnet sich auch bei den Eltern wieder was. Ob man dann, wenn man merkt, das ist, ich sag mal so, etwas stärker verankert bei dem Kind, das Kind geht nicht so gut in Interaktion, dann kann man den Eltern immer noch sagen, ja, wir würden sagen, neben der Frühförderung macht es auch Sinn, sozusagen niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater aufzusuchen oder zum SPZ zu gehen, um das nochmal abklären zu lassen. Aber man muss da sehr vorsichtig rangehen und es ist wichtig, erstmal so eine Beziehung zu den Eltern und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, weil die Familie, die ich heute hatte, die waren einfach auch sehr, das Kind ist 4 Jahre, die waren sehr gestresst von der Situation und haben bestimmte Dinge, die ihr Kind macht, überhaupt nicht verstanden. Aber übrigens war das da auch so, dass die ersten 1,5, 2 Jahre nicht so waren. Und wir haben uns da auch die Frage gestellt, spielt möglicherweise da auch eine Unverträglichkeit eine Rolle, zumal dieser Junge auch starke Verdauungsprobleme hatte. Jetzt zwar nicht mehr, aber hatte er. Genau. Einer Familie habe ich mal gesagt, weil ich hatte das Gefühl, mit dem Begriff Autismus können sie nichts anfangen, habe ich gesagt, ich glaube, ihr Kind hat ein großes Interesse an äußeren Bildern. Der hat eine ganz hohe Affinität zu allem, was visuell ist. Und da konnten die Eltern sofort was mit anfangen. Und dann waren wir darüber gut im Gespräch und sie haben mir 1000 Beispiele gebracht, wie der Junge das zu Hause macht. Und dann haben wir darüber so einen ganz guten Zugang gefunden, in Kontakt zu gehen, ja.
Ganz sensibel und beobachtend. Und in Beziehung, das höre ich auch wieder raus, wie wichtig es ist, sowohl mit den Eltern wie auch mit dem Kind und mit uns selbst natürlich auch, wenn wir Irritation erleben, ne, Fachkräfte, die dann auch die Beziehung zu sich brauchen, dass sie es erstmal reflektieren und wahrnehmen, dass das immer für ein wichtiger Schritt ist im Miteinander. Vielen, vielen Dank für dieses rundum umfassende Gespräch, was natürlich eine riesen Herausforderung ist, dieses Thema, das intensive Thema in diese Kürze der Zeit, ich würde mal fast sagen, zu packen. Wenn du den Hörern und Hörerinnen abschließend noch eine Mitteilung oder auch eine Botschaft mitgeben könntest, so rum, welche wäre das?
Ja, es gibt so einen schönen Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt zusammenkriege, aber Autismus ist so im Grunde genommen Hinweis zum Wesen des Menschen. Also sich auf ein autistisches Kind wirklich mal ganz und gar einzulassen, es gut zu beobachten, auch zu versuchen, dieses bizarre Verhalten nochmal zu über Beobachtung und an sich ranlassen zu verstehen. Das ist auch so eine kleine Reise, auf die man sich begeben kann. Und das kann total schön, spannend und eine ganz neue Erfahrung sein. Und dazu möchte ich eigentlich einladen, das nicht als Abschreckung zu erleben, sondern eher als Herausforderung. Beispielsweise das Weglaufen dieser Kinder. Aber wenn man das Weglaufen als so betrachtet, wie alle Kinder das Weglaufen eigentlich betrachten, lauf hinter mir her und zeig mir, dass ich dir wichtig bin, dann entsteht daraus sofort ein schönes Spiel. Und ich glaube, darum geht's. Also, dass wir versuchen, wie kriegen wir da eine Idee dafür, dass die ganze Sache neben der Anstrengung, die es ausmacht, auch einfach Freude macht. Ja.
Deine Reise von 40 Jahren jetzt schon, ne?
Ja, ich habe mich auch gewundert, dass das schon so lange ist. Aber es ist ein Thema, was mich damals, als ich da die ersten Berührungspunkte hatte, war gerade der Film Ramen in den Kinos und das hat mich das Thema sehr gepackt und bis heute begleitet und auch einfach viele ganz wunderbare Begegnungen beschert mit Menschen, auch gerade mit Matthias, mit dem ich viele Jahre Vorträge zusammengehalten habe. Und das ist schon was Besonderes dann auch, ja.
Vielen Dank an dich, vielen Dank für deine Arbeit, für dein Wirken und ja, auf noch viele, viele weitere Jahre und Erkenntnisse, würde ich mal sagen. Das wünsche ich mir zumindest.
Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch.
Danke. Ja, und bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch wie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.